Ich lese den heutigen Predigttext aus der Lutherbibel 2017 in Johannes 16, die Verse 16 bis 23. Trauer und Hoffnung bei Jesu Abschied. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten, und sprach zu ihnen: Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Amen.
Ich bete. Danke, du, unser Jesus Christus, für solche Sätze, dass wir sie lesen können, auch heute noch hören, über sie nachdenken. Und dass du auch heute noch durch sie zu uns reden willst, in unser Leben hinein. Und darum bitten wir dich jetzt, hilf uns recht zu hören. Rede du. Amen. Liebe Gemeinde, bei Tabea haben wir jeden Tag von montags bis freitags um 9.15 Uhr die sogenannte Blitzrunde, bei der sich alle Leitungskräfte treffen, um für den Tag wichtige Dinge miteinander ganz kurz und knapp zu klären. Am vergangenen Dienstag habe ich bei dieser Blitzrunde darauf hingewiesen, dass ich ja um 13.30 Uhr die Palliativfortbildung halten werde. Niemand sagte daraufhin etwas, aber irgendwie sah ich auf allen Stirnen ein Fragezeichen. Und als ich dann wieder in meinem Pastorat war, habe ich dann mal im Computer in den Fortbildungsplan geschaut und siehe da, diese Fortbildung stand da schlichtweg nicht. Klar, dass sie alle Fragezeichen auf der Stirn hatten. So ähnlich, vermute ich, haben die Jünger geschaut, als Jesus diese Sätze sagte. Kleine Weile, mehrfach spricht er davon, was soll das sein und heißen und sehen und nicht sehen. Und dass er zum Vater gehe, das hatte er ein paar Sätze vorher gesagt. Also auch bei ihnen solche Fragezeichen, lauter Fragezeichen auf ihren Gesichtern. Wie ist das mit dir? Hast du auch Fragen an Jesus? Wenn er jetzt hier vorne stünde, welche Frage würdest du ihm gerne stellen wollen? Welche Fragen brennen dir vielleicht schon lange auf der Seele? Und wie stellst du sie ihm, wenn du ihm denn welche stellen wolltest? Die Jünger haben in dieser Situation ihre Frage nicht laut ausgesprochen, sondern nur untereinander gestellt. Manchmal ist man zu perplex, will sich vielleicht auch keine Blöße geben, dass man möglicherweise ja etwas vergessen hat. So wie wahrscheinlich meine Kolleginnen und Kollegen am vergangenen Dienstag sie nicht so recht wussten, haben wir jetzt was vergessen oder? Ich vermute jedenfalls, würden wir jetzt austauschen darüber, welche Fragen wir haben, die wir gerne Jesus stellen würden, da würde eine ganz schön lange Liste zusammenkommen. Die Frage der Jünger, ich bin mir ziemlich sicher, sie wäre dabei. Und das ist mein erster Punkt, die Frage nach der Zeit. Die Jünger fragen nach der kleinen Weile. So hat Luther das übersetzt. Im Original, im griechischen Neuen Testament, steht da nur ein Wort, das wir alle als Fremdwort kennen. Mikron. Mikron ist das Gegenteil von Makron. Wir kennen das beides aus der deutschen Sprache, beispielsweise der Mikrokosmos und der Makrokosmos. Also unsere kleine, überschaubare Welt und die große, weite Welt. Wenn wir heute Jesus nach der Zeit fragten, dann sicher zuerst nach Makron. Nach der langen Zeitspanne, die seit Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten vergangen ist. Und der Herr ist immer noch nicht wiedergekommen. Warum kommst du nicht? Was muss denn noch passieren? Warum so lange schon? Gerade auch in schweren Zeiten, in Kriegszeiten, in Zeiten von Seuchen oder auch der nun uns noch in bester Erinnerung stehenden Pandemie, haben Christen diese Frage immer wieder neu und auch immer verstärkt gestellt. Maranatha, Herr, komme bald. So hat schon der Apostel Paulus nur 20 Jahre nach Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten am Ende seines ersten Briefs an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Also da taucht sie auch auf, diese Frage, warum dauert das denn noch so lange? Ähnlich und doch noch mal mehr im Blick auf Mikron, auf die kurze Weile, stellen auch wir immer wieder diese Frage in schweren Lebenszeiten. Was ist jetzt, Herr? Wie lange noch? Wann hilfst du mir? Wann wendest du endlich meine Not? Als mein Vater im Jahr 2001 immer schwächer wurde, sein schwaches Herz immer mehr Kraft verlor und es immer häufiger dazu führte, dass er über Notruf mich herbeiholen lassen musste, da habe ich dann irgendwann in den Adventstagen genauso gebetet und zu fragen begonnen. Eine angespannte Situation, die ständige Sorge, wann kommt der nächste Anruf, dass er wieder nicht hochkommt, oder sonst irgendwas passiert ist oder eben das Schlimmste hat man dann ja auch im Kopf, dass die Pflege, die ambulante Pflege ihn tot aufgefunden hat. Es ist ja nun nicht so, dass die Advents- und Weihnachtszeit Urlaubszeit für uns Pastoren wäre. Es gab viel zu tun. Dazu kam die Sterbebegleitung eines schon seit vielen Jahren an Leukämie erkrankten Gemeindemitglieds, den ich dann wenige Tage vor Heiligabend beerdigen durfte. Ich denke, solche Situationen, in denen wir fragen, wie lange noch, ich kann nicht mehr, was ist, Herr, kennen wir alle. Und das Schlimmste an diesen Situationen ist ja, dass man ja eben nichts steuern kann, dass man sich nicht vorbereiten kann, dass man ja sich ohnmächtig fühlt. Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Das gehört zum kölschen Grundgesetz. Ich bin ja nicht weit von Köln groß geworden, da sagt man es natürlich in Kölsch. Es ist, wie es ist und kütt, wie es kütt. Das habe ich mir in diesen Tagen öfters gesagt. Es war letztlich nur eine kurze Zeit, 8, 9 Wochen. Am 3. Januar ist mein Vater gestorben. Wir hatten noch miteinander Weihnachten feiern können. Und am Neujahrstag war er noch mal bei uns gewesen, und Schwager, Schwägerin mit den Kindern, die in Wermelskirchner Zeiten auch viel mit ihm Kontakt hatten. Sie waren auch da. Wir haben das genießen können. Doch wir kennen dass alle, es war eine kurze Weile und doch schwere Zeiten, erscheinen uns unendlich lang. Die Uhr scheint stillzustehen, ja, sie scheint rückwärts zu laufen. Es geht nicht voran. So denke ich, war das auch bei den Jüngern. Die ganzen Ereignisse von der Verhaftung Jesu an, sie müssen ihnen wie in Zeitlupe vorgekommen sein. Mikron, eine kleine Zeit. Mein zweiter Punkt, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist eine weitere Frage, die der eine oder die andere Jesus fragen würde. Warum müssen wir immer wieder schwere Zeiten durchmachen? Wie war das, als du Christ wurdest? Erinnere dich mal zurück. Oder als du getauft worden bist. Das war doch eine besondere Zeit. Da schien doch gefühlt immer die Sonne. Man schwebte so ein wenig über der Erde. Man meinte, Bäume ausreißen zu können. Nichts und niemand, so dachte man, kann den Glauben an Jesus Christus erschüttern. Mit Jesus an der Seite, da gibt es nur noch Freudentage. Doch irgendwann kehrte dann der Alltag ein. Das Ganze wurde ruhiger, normaler. Man musste sich in den Niederungen eben des normalen Lebens bewegen und sich da zurechtfinden und auch behaupten. Die großen Glücksgefühle waren nach und nach verflogen. Oder es war vielleicht noch dramatischer, dass in diese Hochzeit eine Krise einschlug. Ein gewaltiges Problem, eine persönliche Not, die plötzlich über einen hereinbrach. Warum, Herr? Ich dachte, so etwas kann mir doch gar nicht mehr passieren. Und warum jetzt? Und dann natürlich immer auch die Frage nach der Zeit. Wie lange noch, Herr, wie lange noch? Und manchmal kommt dann auch die Frage auf, warum es denn den anderen, die man so um sich herum sieht und die Gott einen guten Mann sein lassen, aber sich um ihn eigentlich keinen Deut scheren, warum es denen so gut geht. Denen, die ihr Leben nach ihrem eigenen Gusto leben, die auch alles mitnehmen, was sie kriegen können, auf niemand Rücksicht nehmen. Und die dann vielleicht sogar noch eine unschöne menschliche Eigenschaft an den Tag legen, Schadenfreude. So hat es auch Jesus am Kreuz erleben müssen. Steig doch runter, wenn du der Messias bist. Hohn und Spott noch obendrauf auf seine wahnsinnigen Schmerzen und die große Seelenpein, die er da aushalten musste. Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? So gibt es auch in unserem Leben solche Situationen, in denen wir leiden, trauern, klagen. Und andere haben daran noch ihre Freude. Schadenfreude, so heißt es ja, ist die schönste Freude. Vorher oder auch später wieder, in einer guten, in einer Blütezeit des Glaubens, da hatte man keine Fragen. Zumindest nicht so drängende, die einen wirklich umtreiben, die existenziell sind. Da will man doch eher verweilen, genießen, so wie Petrus, Johannes und Jakobus, als sie mit ihm auf dem Berg waren und Jesus plötzlich in leuchtendem Weiß dastand und dann noch Mose und Elia dazu kamen. Das hätten die drei gerne festgehalten, konserviert. Da hatten sie keine Fragen. Das kenne ich auch. Und ich vermute, ihr auch. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und dann Euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. So hat es Jesus den Jüngern damals angekündigt. Natürlich denken wir da zunächst an die Zeit, die kleine Weile, wo sie ihn nicht sehen, in der er im Grab lag. Und dann eben die kleine Zeit, in der er ihnen als der Auferstandene immer wieder mal begegnet ist. Doch der Evangelist Johannes, der uns dieses Gespräch als einziger überliefert, er schreibt das circa 60 Jahre nach diesen Ereignissen auf. Ja, die Jünger hatten Jesus gesehen, mehrmals. Doch irgendwann, dann war er ihnen nicht mehr erschienen. Er war in den Himmel aufgefahren. Er war jetzt nur noch mit den Augen des Glaubens zu sehen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, so hatte er dem Thomas gesagt. Die mit dem Herzen sehen, das vom Heiligen Geist berührt wird und deshalb mit Freude gefüllt ist. Und ja, Fragen hatten sie dann doch wieder gehabt. Immer wieder. Es gehört zu unserem Glauben, dass wir solche Zeiten durchlaufen. Mikron, eine kurze Weile. Sie scheinen uns immer zu kurz zu sein, wenn es solche guten Zeiten sind. Und es gibt den Alltag, die Zeiten, in denen wir weder himmelhochjauchzend noch zu Tode betrübt sind. Und dann gibt es eben auch wieder die schweren Momente. Oder es sind dann meist doch mehr als Momente. Es sind Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Mikron. Nein, eher Makron, so scheint es uns. Doch Gott hat dabei immer den rechten Zeitpunkt. Auch dafür gibt es ein schönes griechisches Wort, das wir auch eingedeutscht kennen, den Kairos. Das Wort geistert immer mal wieder durch die Presse, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht, die nun endlich gefallen sind. Da war der Kairos da. So hat Gott den Kairos. Ich habe das damals bei meinem Vater so erlebt. Es war gut für ihn und gut für mich, wie er es geführt hat. Einen Tag vor seinem Tod habe ich ihm noch nach vielen Jahren wieder so anreden können, wie ich es als Kind natürlich getan hatte. Papa, ich hatte immer Vater gesagt, man war ja erwachsen. Aber da so dieses ganz nahe, dieses vertraute Papa, was für eine Gnade, die Zeitplanung Gottes. Der Kairos und Makron, die lange Zeit. Und die Geduld, der lange Mut, die Ausdauer. Auf Altgriechisch heißt die eben Makro, da haben wir es wieder. Thymia. Gottes Zeitplan, Gottes Zeit ist eine andere als unser Zeitempfinden, das ja wie gesagt auch nicht immer gleich ist. Von Einsteins Erkenntnis will ich da gar nicht erst reden. Oh ja, oder vielleicht doch. Diese Erkenntnis, dass die Zeit relativ ist. Je näher man zur Schwerkraft kommt, desto langsamer vergeht sie. Auch da könnte jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen ein Fragezeichen auf der Stirn stehen. Wie auch immer, ich glaube, und deswegen will ich auch davon sprechen, es hat was mit unserem Schöpfer zu tun, dass das so ist. Jedenfalls, und das ist das Entscheidende, das, was wir uns heute mitnehmen dürfen. Jesus hat uns versprochen, dass das Nichtsehen, dass die traurigen, die schweren Zeiten, dass die Mikron sind. Eine kleine Weile, Auch wenn wir mittendrin manchmal das andere Gefühl haben, eben denken, es ist Macron. Dass er aber doch auf uns Acht hat und dass er uns doch nahe ist, an unserer Seite und ganz hautnah mitempfindet und erlebt und spürt und weiß, wie es uns da geht. Und dass er dafür sorgt, dass wir eben nicht in der Trauer bleiben, sondern dass die Freude sich wieder Bahn bricht, weil wir ihn sehen, an ihn glauben, ihm vertrauen können, weil Gottes Geist, die Kraft der Auferstehung, unsere Herzen anrührt, weil da eine Freude ist, die latent immer da ist, auch wenn sie manchmal verdeckt wird. Diese latente Freude ist Zeichen, ist Hinweis auf das, was da noch kommt, was noch aussteht. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt, das Ende aller Fragen. Die Jünger haben nach Ostern und Pfingsten auch wieder Fragen gehabt. Und auch für unseren Glauben gilt das, was der Hit der Sesamstraße ist seit, ich weiß nicht, 60 Jahren oder so, schon sehr lange. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Wir können Jesus alle Zeit fragen. Wir können in der Bibel, in Gottes Wort nach Antworten suchen. Wir können auch andere Christen befragen, mit ihnen gemeinsam auf Jesus hören und nach Antworten suchen. Und ich bin mir gewiss, zur rechten Zeit wirst du zu dieser oder jener Frage die Antwort bekommen. Eben dann, wenn der Kairos da ist. Und die Freude, die bleibt, die uns niemand rauben kann. Jesus gebraucht hier ein Bildwort, das den Menschen zu seiner Zeit äußerst geläufig war, das da immer mal wieder vorkam. Das Bild der Schwangeren und der Geburt. Wie die Geburt und die Zeit danach, so ist es mit der neuen Welt Gottes. Bevor sie endlich da ist, da gibt es Wehen, Schmerzen, Leiden. Aber wenn sie da ist, dann ist da nur noch Freude und alles andere ist vergessen. Und die Freude, die uns schon jetzt niemand rauben kann, sie wird eben manchmal noch gedämpft in dieser Zeit, in der wir leben, in der eben das Letzte noch nicht da ist. Vielleicht droht sie manchmal gerade zu ersticken, weil so viel Schweres, so viel Leid auf ihr lastet. Doch es ist wie bei einer Schwangeren. Irgendwann kommt diese neue Welt. Und dafür dann eben, dass Jesus wiederkommt, darauf dürfen wir uns freuen und dessen dürfen wir gewiss sein. Dafür steht dieses Bild der Geburt. Gottes Herrschaft wird dann vollkommen und wird dann ewig sein. Das Bild der Schwangeren und der Geburt, es steht für das Ende aller Zeiten. Und das ist dann auch das Ende aller Fragen. Wir werden dann keine Fragen mehr haben. Oder wie Paulus es formuliert, am Ende, fast am Ende seines sogenannten Hohen Lieds der Liebe. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen. Gleich wie ich auch erkannt bin. Amen.